Hamburger Klinikhelden, der Podcast vom Hamburger Abendblatt und dem Verband Freigemeinnütziger Krankenhäuser in Hamburg, die Freien. Wer ins Krankenhaus muss, während draußen das Leben einfach weitergeht, braucht Hilfe und Anteilnahme. Dafür, dass den Patienten geholfen wird, sorgen Ärzte und Pfleger. Aber es gibt noch viel mehr Klinikhelden, die alles dafür tun, dass es den Menschen schnell wieder besser geht. Jule Bleier und Michaela Meng stellen sie in diesem Podcast vor.
Psychische Erkrankungen sind sehr belastend für die Betroffenen und deren Angehörige, aber in ihrer Vielschichtigkeit auch herausfordernd für die Menschen, die sich medizinisch um diese Patienten kümmern. Einer von ihnen ist unser heutiger Klinikheld. Sven Christiansen ist Pflegedienstleiter in der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie im Albertinenkrankenhaus in Schnelsen. Schön, dass Sie bei uns sind.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Herr Christiansen, es gibt viele Bereiche der Krankenpflege. Der, den Sie sich ausgesucht haben, gehört sicherlich nicht zu den leichtesten. Wieso war Ihr Berufswunsch explizit die psychiatrische Krankenpflege?
Es war einfach ein Schülerpraktikum in den 80er Jahren, wo man wirklich nur durch, ja, sag mal, Vitamin B in die Psychiatrie gekommen ist, weil, ja, man die Menschen, die dort behandelt worden sind, ja, schützen wollte. Und da hatte ich einfach auch das Glück, dass ich dort einen Einblick hatte. Und das zweite Glück, was ich hatte, ist eben, dass ich einen Menschen hatte, der mich diese zwei Wochen wirklich begleitet hat und erklärt hat, was da eigentlich vorgeht. Weil das ist ja für einen Außenstehenden und einen jungen Menschen, ich war damals 17 Jahre, schon was Besonderes, wenn man Menschen mit seelischen Erkrankungen das erste Mal live kennenlernt oder, sag mal, sehr nahe kennenlernt.
Und wie war dann Ihr Berufsweg?
Ja, ich bin relativ schnell mit so einem kleinen Umweg über das Militär zurück in die Krankenpflege gegangen und bin dann relativ schnell, weil mich das einfach auch sehr interessiert hat, in die forensische Psychiatrie gegangen, nach eine forensische Klinik in Schleswig-Holstein und bin da dann auch weiter ganz schnell in die Leitungsfunktion
gekommen. Entschuldigung, das bedeutet dann, das ist dann im Strafvollzug?
Oder? Nennt man gerichtliche Psychiatrie. Ja, das heißt, es gibt ja einmal die Allgemeinpsychiatrie, die Sie an vielen Standorten in der Stadt finden und einmal die gerichtliche Psychiatrie, die Ländersache ist und dort werden Menschen untergebracht, die ja vom Richter verurteilt wurden, weil sie aufgrund einer psychischen Erkrankung oder einer Sucht eben dort untergebracht sind.
Dort waren Sie tätig und wie ging es dann weiter?
Ja, also ich habe das wirklich 13 Jahre lang gemacht und wie es so ist, kommt man irgendwann an diesen Punkt, wo man sagt, oh, ich möchte doch nochmal was anderes machen und ich habe dann eigentlich gehört so, oh, Schweiz ist sehr, sehr weit und habe nochmal so einen kleinen Abstecher über 2 Jahre über die Schweiz gemacht, dort meine Erfahrungen gesammelt, bin dann aber wieder zurück nach Hamburg, einen kleinen Abstecher auch wieder in die Psychiatrie nach Ochsenzoll und habe aber gemerkt, boah, 15 Jahre forensische Psychiatrie, da ist auch noch was anderes drin. Ich muss auch noch ein paar Jahre machen. Lernt man viele Menschen kennen, die, wo es auch oft mal zu belastenden Situationen kam. Und dann habe ich gesagt, ich mache einfach noch mal diesen Abstecher über die Allgemeinpsychiatrie. Und bin dann noch mal Leitung geworden in einer Akutpsychiatrie über 2 Jahre. Und dann kam ein wunderbares Angebot vom Albertinenkrankenhaus. Und da bin ich jetzt auch.
Und da haben Sie jetzt als Pflegedienstleiter eine große Verantwortung. Um Patienten mit welchen Krankheitsbildern kümmern Sie sich?
Also wir haben ein großes Angebot. Wir haben ja insgesamt 5 Stationen und wir versuchen, so gut ist, oder sagen wir mal, wir machen es schon ziemlich gut, verschiedene Krankheitsbilder abzudecken. Es geht von über Psychosen, über Depressionen, über Persönlichkeitsstörung, Angststörung, Zwangsstörung. Ein großer Bereich, wo wir uns jetzt auch nochmal stark gemacht haben, wo wir noch eine neue Station letztes Jahr aufgemacht haben, eine Station für Abhängigkeitserkrankungen mit dem Schwerpunkt Alkohol und Medikamente. Und sag mal, diese Krankheitsbilder, die versorgen wir dann auch.
Wie groß ist Ihr Team?
Ja, also ich habe ja das Glück, dass ich ein großes Leitungsteam habe. Man kann sich ja vorstellen, wenn man ungefähr so 110 Köpfe unter sich hat, dass man das nicht alleine schafft. Und ich habe insgesamt 6 Stationsleitungen plus 6 stellvertretende Stationsleitungen und wir gemeinsam leiten das pflegerische Team auf den Stationen.
Bevor wir auf einige der genannten Erkrankungen näher eingehen, Es ist ja so, bei einer Mandelentzündung, da gehe ich ohne Probleme zum Arzt, und mit einem gebrochenen Bein, da gehe ich natürlich ins Krankenhaus. Bei psychischen Erkrankungen fällt es vielen Betroffenen aber schwer, sich in Behandlung zu begeben, sofern sie das noch selbst in der Hand haben.
Ja.
Und es fällt ihnen auch schwer zuzugeben, dass sie Hilfe brauchen. Schließlich will man ja nicht als verrückt gelten. Hm. Ne? Wie erleben Sie dieses Problem der Scham und auch des gesellschaftlichen Umgangs mit psychisch Kranken?
Also ich glaube, in der Gesellschaft tut sich gerade etwas. Das liegt sicherlich auch teilweise daran, dass sich Prominente so ein bisschen in den Social Media und auch in der, sagen wir mal, NTV dazu äußern, sich in Anführungsstrichen outen und sagen, ich hatte eine Depression, ich lasse mich behandeln. Das hilft, hat vielleicht auch einen kleinen Beitrag dazu geführt, dass es ein bisschen entstigmatisiert wurde. Trotzdem habe ich aber immer noch das Gefühl, dass Stigmata doch da ist. Ja, das erlebe ich, bin ja nebenbei als Dozent tätig in einer Krankenpflegeschule, und wenn ich dort den Unterricht beginne, erlebe ich schon so bei den Schülern schon so eine gewisse Vorsichtigkeit, Angst. Mhm. Was erlebe ich, wenn ich meinen Einsatz in der Psychiatrie habe? Und da ist es so meine Aufgabe, insbesondere in dem Bereich, denen so ein bisschen die Angst zu nehmen vor diesem besonderen Einsatz, weil es wird einfach viel erzählt. Einige Menschen sagen, dass in der Psychiatrie, da sind Verrückte, die werden weggesperrt. Und so ist es ja gar nicht. Ne? Wir sind ja ein Ort dafür da, um die Menschen in einer seelischen Krise aufzufangen. Oder ich sag das mal lockerer, da gerade abzuholen, wo sie gerade sind. Und seelische Erkrankungen brauchen Zeit. Weiß ich, beim Blinddarm, da geht man ins Krankenhaus, der wird rausgenommen. Nach 3 Tagen verlässt man das Krankenhaus. Und bei seelischen Erkrankungen ist es eben so, dass es oftmals sehr, sehr viel Zeit braucht.
Wenn man jetzt in seinem Umfeld jemanden hat, der eine seelische, psychische Erkrankung hat, dann ist es ja, glaube ich, auch manches Mal so, dass dann die Angehörigen, Freunde drumherum nicht mehr genau wissen, wie gehe ich denn jetzt mit dem oder mit der sich vielleicht im Zweifel eher ein bisschen zurückziehen. Was empfehlen Sie denn da?
Also ich glaube, zurückziehen würde ich gar nicht, sondern ich würde immer den Menschen den Rat geben, die in so eine Situation kommen, Menschen, die eine seelische Krise haben, den Tipp zu geben, sich Hilfe zu suchen. Das muss ja nicht immer gleich die stationäre Aufnahme sein, aber einfach erstmal den ersten Weg über den Hausarzt, vielleicht eine Überweisung zu einem Psychiater. Es gibt ja kleine Schritte. Wir haben ja nicht nur stationäre Behandlung, sondern wir haben eine psychiatrische Institutsambulanz, wir haben eine Tagesklinik. Ja, man kann ja in kleinen Schritten auch herangehen. Und manchmal ist es einfach auch nur einfach auf sich zu achten und dass ein Mensch vor einem sitzt, der einem zuhört, was denn gerade die Sorge ist. Und ich würde jedem den Tipp geben, such dir Hilfe. Selber, klar, wir sind ja alle so kleine Therapeuten, sag ich mal, auch im kleinen familiären Setting. Ja, aber manchmal reicht das eben nicht mehr aus und dann braucht man einfach professionelle Hilfe. Und die findet man oftmals dann nur noch in der Klinik oder in der Tagesklinik oder bei Psychiatern.
Was Ihre tägliche Arbeit als Pflegepersonal in der Klinik betrifft, Pflegepersonal sollte ja immer, egal in welchem Bereich, nett, professionell, kompetent mit den Patienten umgehen. Aber ich denke, bei Ihnen ist es damit ja nicht getan. Ich stelle mir vor, dass es für Patienten mit seelischen oder sozialen Störungen ganz besonders wichtig ist, Vertrauen zu Ihnen zu fassen. Ne?
Ja.
Dass sie sich wirklich für eine Behandlung auch öffnen. Und somit denke ich, dass Ihre Arbeit mit den Patienten doch noch viel intensiver ist als vielleicht in anderen Bereichen der Pflege, oder?
Ja, also wo wir gleich sind, dass wir 24/7 dort sind. Ja, wir sind ja die Berufsgruppe, die immer da ist. Insbesondere nachts, oder am Wochenende. Also wir sind nah dran. Wir liegen bei uns, und das ist in jeder psychiatrischen Klinik so, sehr viel Wert auf die Bezugspflege. Also wir gehen sehr, sehr schnell in die Beziehung und versuchen über die Beziehung den Patienten Sicherheit, ich sage auch mal in Anführungsstrichen Geborgenheit zu geben und vor allen Dingen Verständnis für die Situation, die sie vielleicht vorher nicht hatten, außerhalb der Klinik zu geben. Und da gehört sehr, sehr viel Zeit zu. Das ist eine Sache, die, wenn man das so sieht von außen, wenn eine Krankenpflegekraft dann in seinem Dienstzimmer sitzt und ganz viel dokumentieren muss, da gehört ja auch ganz viel dazu, dafür auch Verständnis aufzubringen, dass das, was aufgenommen wurde in der Beziehungsarbeit oder in der Beziehungsgestaltung, auch dokumentiert werden muss. Weil das, was wir ja täglich erleben, müssen wir ja auch an andere Berufsgruppen weitergeben. damit wir dann gemeinsam interprofessionell entscheiden können, wie die Behandlung weitergeht.
Sie haben ja gerade schon von der Bezugspflege gesprochen oder dem persönlichen Bezug, den Sie auch aufbauen zu den Patienten. Aber was gehört sonst alles zu Ihren Aufgaben?
Ja, das Wichtigste ist eben die Beziehungsarbeit und die Bezugspflege. Also jeder Mitarbeiter hat von den Patienten, die sich auf Station befinden, so 2 bis 3 Patienten, den er in Bezug hat und mit dem gemeinsam zum Beispiel Bezugspflegegespräche führt. Mhm. Ja, das ist ein Teil davon. Und wenn man sich dann natürlich vorstellt, wir sind 24/7 da, es beginnt ganz normal um 6 Uhr morgens mit einer Übergabe, der Nachtdienst berichtet, ob der Patient geschlafen hat zum Beispiel, und dann geht die Taktung los. Kommt das Frühstück, die Medikamente werden ausgeteilt, es findet der erste Kontakt statt. Es gibt vielleicht eine Morgenrunde, ja, dann müssen wir geben weitere Übergaben an die Therapeuten, an die Ärzte, damit die wissen, was eigentlich in der Nacht oder im letzten Tag noch abgelaufen ist. Dann gehen sie in Gruppen, wir haben akuttherapeutische Aufgaben, wir haben eigene Gruppen, die wir anbieten. Ja, und es gehört natürlich auch, leider wie es ist, einfach auch die Dokumentation dazu. Ja, das nimmt auch einen großen Anteil an unserer täglichen Arbeit.
Wie machen Sie das denn und wie vermitteln Sie es auch Ihrem Team, dass sich die Patienten bei Ihnen sicher fühlen und auch besser als vorher jetzt alleine zu Hause?
Ja, manchmal ist das ist ja manchmal oft sehr paradox. Ne? Patienten kommen zu uns und auf einmal ist, sagen wir mal, schon alles besser oder teilweise sagen sie, es ist jetzt wieder gut. Und das ist einfach so, weil wir auf die Menschen zugehen, ein offenes Ohr haben, echt dabei auch sind. Das ist ja auch ein ganz wichtiger, dass die Patienten auch merken, wir meinen es echt, dass wir auf sie zugehen, dass wir ihnen zuhören. Und ich glaube, das ist auch so dieses Kernding, dass die Menschen sich bei uns einfach wohlfühlen, einfach mal auch, ja, das alles sacken lassen können. Und es muss ja nicht immer gleich ein Gespräch stattfinden, ja. Wir können auf den Patienten zugehen, wenn er nicht kommt. Der Patient kann auch zu uns zugehen. So, und das ist ich glaube, was die Patienten gerade in dem Moment auch brauchen. Ja? Mhm. Beziehung oder ich nehme einfach mal ein bisschen Abstand und habe einfach mal meine Ruhe. Das kann ja auch einfach sein.
Sie stehen bei Ihrer Arbeit in engem Austausch mit den Ärzten, Psychologen, sonstigen Therapeuten und auch teilweise mit Sozialarbeitern. Wie sieht da die Zusammenarbeit genau aus und warum ist sie so wichtig?
Ja, also wichtig ist ja, das zeichnet uns ja auch aus, dass wir interprofessionell tätig sind. Das ist ja das eigentlich das, woraus wir schöpfen alltäglich, dass wir aus allen Berufsgruppen alles zusammenfassen, indem wir in verschiedenen Arbeitsgruppen, da gibt es zum Beispiel die Visite, die tägliche, die Behandlungskonferenzen, die Übergaben, die Orga-Runden, wo wir uns immer wieder treffen und all das zusammenfassen, was wir von den Patienten wahrnehmen. So. Und alles zusammen, daraus entwickeln wir ein Behandlungskonzept. Wie können wir, die Erkrankung, worunter der Patient gerade leidet, gut behandeln und gemeinsam vor allen Dingen behandeln. Der Patient ist ja oftmals so, dass der sich vielleicht, weil er eine gute Beziehung hat zu dem, Kunsttherapeuten, dem mehr erzählt als auf Station der Pflegekraft, wo man, den finde ich gerade unsympathisch, mit dem mag ich vielleicht gar nicht sprechen. Und das ist ein tolles Miteinander, ja. Und das zeichnet Psychiatrie eben aus, dass wir oft im Gespräch sind. Manche sagen, wir machen das zu oft und zu lang, ja. Aber diese Zeit ist auch echt wichtig. Ja.
Das ist ein sehr interessanter Punkt, was Sie gerade sagen. Zum Beispiel, jetzt nehmen wir diesen Kunsttherapeuten, wo jetzt gerade das Vertrauen groß ist. Wenn Sie sich darüber austauschen, dann hat man natürlich auch wieder ein Packende, wo man weiß, das ist wirklich mit dem los. Und wo Sie dann alle gemeinsam, auch wenn man das dem Patienten gar nicht direkt dann so sagt, das habe ich ja von dem gehört, dann aber weiß, so tickt der, da könnten wir weiter ansetzen, ne?
Ja, klar. Das sind alle Berufsgruppen beteiligt, ja. Also kein Arzt, also wenn ein Arzt zum Beispiel entscheidet, kriegt der Patient jetzt Ausgang, ja, dann würde er immer alle Fragen, insbesondere natürlich die Pflege, wie die das einschätzen. Und wenn eine Pflegekraft sagt, das sehe ich jetzt aber gerade noch ein bisschen kritisch, ich habe irgendwie ein ungutes Bauchgefühl, das kann ich gerade gar nicht so erklären, wird er das immer kritisch beurteilen und das schon mit in Betracht ziehen in seiner Entscheidung.
Mhm. Ja. Bei Ihnen in der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie im Albertin gibt es 4 Schwerpunktstationen. Mhm. Um zu verstehen, wie Ihre Arbeit da aussieht, lassen Sie uns die mal einzeln beleuchten. Beginnen wir mit der Station für psychoreaktive Störungen. Das sind solche, die nach einem belastenden Erlebnis oder Ereignis auftreten, ne? Und Depressionen. Wir haben es eben schon gesagt, Depressionen, Angststörungen mit Panikattacken, darüber sprechen ja mittlerweile auch viele Prominente, Kurt Krömer zum Beispiel, der Comedian, ne, der noch ein Buch, glaube ich, drüber geschrieben hat. Und sie haben ja auch gesagt, dass das hilft schon beim Schritt vielleicht zum Psychologen oder in die Klinik. Was sind denn die ersten Schritte, die Sie als Pflegeteam mit den Patienten unternehmen? Also nehmen wir mal an, jemand hat eine depressive Verstimmung mit einer mit Panikattacken. Und wie geht's dann weiter?
Ja, also erstmal ist es ja immer so, dass es den ersten Arztkontakt gibt. Ja, der Arzt übergibt es an die Pflege übernimmt den Patienten und dann passiert es mit ganz banalen Dingen, indem wir dem Patienten zum Beispiel sein Zimmer erstmal zeigen, das Umfeld, damit er sich auskennt, ne, dass er das Gefühl hat, ja, wenn ich das möchte, gehe ich dahin, das ist mein Ansprechpartner, das sind ja, wo kann ich mein Medikament abholen, das der Arzt vielleicht gerade schon in dem Gespräch angeordnet hat? Und der Mitarbeiter führt den Patienten einfach rum. Wo finde ich was zu trinken? Wo finde ich was zu essen? Und sagt vielleicht auch schon in der ersten halben Stunde, ich bin Ihr Bezugspfleger. Mhm. Sie können, wenn ich da bin, jederzeit auf mich zukommen. Und Sie können auf jeden anderen Mitarbeiter, der auf Ihrer Station ist, den können Sie ansprechen und den können Sie fragen.
Auf dieser Station werden dann auch Menschen mit einer bipolaren Störung behandelt?
Teilweise, ja. Also,
das heißt ja, das ist eine Erkrankung, die so zwischen zwei Extremen schwankt, extreme Hochphasen.
Genau.
Und dann aber auch wieder
manisch-depressiv.
Manisch-depressiv, reizbar, sprunghaft, unruhig oder total am Boden. Wenn da jetzt jemand neu zu Ihnen kommt, dann müssen Sie ja auch erstmal ein Gefühl dafür bekommen. Also man merkt natürlich wahrscheinlich, in welcher Phase ist der gerade, aber da muss man sich ja wahrscheinlich auch irgendwie sehr da herantasten, was ist gerade wirklich mit der Person los, oder?
Ja, das ist ja so die Einschätzung der Ärzte. Ne? Mhm. Er kommt ja nicht immer gleich auf diese Station. Es kann ja auch sein, dass die Person oder der Mensch, der aufgenommen wird, erstmal geschützt aufgenommen wird. Das ist ja auch eine Station, die wir haben. Ja, der geschützt ist, wo der Patient einfach eine Reizabschirmung hat in seiner Krise, die er jetzt gerade hat. Vielleicht sehr hoch in der Manie, ja, oder vielleicht in einer schweren Depression, wo er einfach die Ruhe braucht und wo er diesen Durchlauf, eine offene Station, ist ja sehr lebhaft, da ist Bewegung drin, Patienten laufen auf dem Flur, Patienten gehen raus und rein, ja, und das muss man gut abschätzen, wo sich der Patient, ja, wo er gerade aufgenommen wird. Und ganz wichtig ist, was der Patient eigentlich möchte. Wir werden entscheiden ja nicht über die Meinung oder über das Gutwill von dem Patienten hinweg, sondern wir beziehen ihn immer fest mit ein, was er gerade möchte. Und oftmals ist es auch so, dass Patienten sagen, nee, da kann ich gerade nicht hin, ich brauche meinen geschützten Bereich.
Mhm. Dann haben Sie eine akutpsychiatrische Station. Da frage ich mich, an wen richtet sich die? Denn wenn ich jetzt einen depressiven Schub habe, ist der ja auch akut. Bin ich dann in der Station für Depressionen oder ist eine akutpsychiatrische Station, ist das für Patienten, die noch nicht, deren Krankheit noch nicht genau diagnostiziert ist? Oder?
Kann alles sein, das, was Sie jetzt gerade gesagt haben. Also die geschützte Station ist ja dafür da, wenn Menschen sich in ganz besonderen, schweren Krisen befinden, wo zum Beispiel eine Eigen- oder Fremdgefährdung herrscht. Und es ist immer die Einschätzung des Arztes, ja, zu schauen, wo kann der Patient, wo müssen wir ihn aufnehmen. Mhm. Und was immer ganz wichtig ist oder was uns immer ganz wichtig ist, das wird gemeinsam mit dem Patienten entschieden. Es gibt nochmal den Unterschied, es gibt Unterbringungen nach dem PsychKG, also eine psychische Schambung, Krankengesetz, dass Menschen unter Zwang untergebracht werden, weil sie eben im Umfeld oder in der Gemeinschaft ja auffällig geworden sind durch ihre psychische Erkrankung, wenn sie vielleicht eigengefährdet oder fremdgefährdet waren.
Die dritte Station ist die für seelische Störungen im mittleren und höheren Lebensalter. Wieso braucht es dafür eine eigene Station?
Ja, das ist ja das Besondere daran, dass eine Depression bei jüngeren Menschen ganz anders symptomatisch wahrgenommen wird als bei Depressionen mit über 55, also mit höherem Alter. Ja, bei dem höheren Alter ist schon viel mehr Lebenserfahrung, bei den jüngeren ist eben die Lebenserfahrung nicht da. Da herrscht ein ganz anderer Umgang. Bei der Station ist es besonders, dass wir dort auch noch mal einen kleinen geschützten Teil haben für gerundete psychiatrische, ne, also demenzielle Entwicklungen und so, dass wir da auch noch mal so einen ganz kleinen geschützten Bereich haben.
Die vierte Station ist die allgemeinpsychiatrische Station mit dem Schwerpunkt für Abhängigkeitserkrankungen. Hatten Sie vorhin ja auch schon kurz gesagt. Schwerpunkte sind Medikamente und Alkohol. Also das heißt Sex, andere Drogen, Spielsucht, Nikotin, das oder ist das, wird das auch dort behandelt? Und dann ist noch meine Frage, arbeiten Sie nach Abhängigkeiten getrennt oder auch sozusagen suchtübergreifend?
Ja, es kommt natürlich nochmal vor. Also es geht da auf der Station so, dass wir den Schwerpunkt haben wirklich nur auf Alkohol und Medikamente. Mhm. Natürlich kann es auch nebenbei sein, dass ein Patient noch andere Substanzen beikonsumiert. Grundsätzlich geht es aber darum, den qualifizierten Entzug für Alkohol und Medikamente zu behandeln. Und wir haben das ja jetzt gerade ausgelagert, weil wir gemerkt haben, also es ist nicht mehr unserem Haupthaus, sondern wir sind ins Albertinghaus gezogen und haben dort die Station nochmal erweitert, weil wir gemerkt haben, da ist Bedarf, ne? Und die Station läuft gerade an und ich finde, das war ein richtiger Schritt, das nochmal neu zu überdenken und sich da in diesem Bereich zu spezialisieren. Das war vorher allgemeinpsychiatrisch und Abhängigkeitserkrankung. Mhm. Und da die Durchmischung ist immer schwierig. Und da sind wir ganz froh, dass wir das geschafft haben in so kurzer Zeit.
Wie lange sind denn die Menschen mit Abhängigkeitserkrankungen in der Regel bei Ihnen? Man sagt ja, der Entzug war jetzt erfolgreich.
Ja, der qualifizierte Entzug geht ja über 21 Tage, ist ja festgesetzt. Mhm. Ne? Also mit der Motivationsphase, Rückfallprävention und sowas alles, was alles da so zugehört. Den Entzug natürlich selber. Und es gibt natürlich auch Krisen. Ne? Also ein Mensch hat vielleicht gerade den qualifizierten Entzug hinter sich gebracht und ist nach 2, 3, 4 Wochen nach dem Aufenthalt wieder in eine Krise gekommen und ist leider wieder rückfällig geworden. Und dann gibt es so eine gesamte Krisenbehandlung, die vielleicht nur den Entzug 6, 7 Tage bedeutet und dann wird er wieder entlassen.
Ist es denn dann in der Regel so, dass dann die Patienten von sich aus wieder zurückkommen und sagen, ich brauche wieder Hilfe oder geht das dann über den Arzt? Oder
Das ist ja das, was wir uns wünschen, ja, dass der Patient selbst wiederkommt. Das ist ja gerade, dass wir, wenn wir so eine Beziehung aufbauen, dass der Mensch, wenn er merkt, dass er wieder in eine Krise rutscht, dass er dann zu uns kommt und dass er dann aufgenommen wird, um, sagen wir mal, eine weitere Krise zu verhindern. Das ist ja, wäre der Glücksfall.
Genau, und das denke ich, ist ja gerade sowieso bei Suchterkrankungen auch nochmal besonders schwierig, weil ganz oft ist es ja so, dass sich die Betroffenen, nehmen wir jetzt einen Alkoholkranken, nicht eingestehen, dass sie ein Problem haben. Das ist normal, Alkohol, gesellschaftlich akzeptierte Droge und ist auch irgendwie immer lustig und geht schon irgendwie und ich komme ja irgendwie über den Tag. Wie oft passiert es Ihnen, dass dann auch Angehörige, Freunde kommen und sagen, ihr müsst jetzt was machen, aber sie müssen dann ja wahrscheinlich sagen, uns sind die Hände gebunden, der Betroffene muss selbst kommen, oder?
Ja, da haben Sie vollkommen recht, genau. Das ist also fremdmotiviert zu kommen, da ist die Chance, nicht wieder rückfällig zu werden. Ja, also rückfällig zu werden ist schon groß. Ja, der Idealfall wäre, wenn der Patient das merkt, und da werden Sie ja auch beim qualifizierten Entzug dann auch geschult, ne, zu sagen, es ist auch keine Schande, nochmal rückfällig zu werden, sondern sie könnten jederzeit wiederkommen, ja, und wir helfen ihnen, wir sind da. Und wir wissen das alle in unserem eigenen Leben, dass es mal zu solchen Krisen kommt. Ja, und da ist es schon wichtig, dass man dann auch weiß, ich brauche mich davor zu schämen, dass ich wiederkomme. Ne? Und das Personal, das dort arbeitet, ist ja auch speziell ausgebildet oder sag mal, hat in dem Konzept da schon drin stehen, dass Rückfall zum therapeutischen Konzept gehört.
Können sich denn Patienten auch direkt wirklich an Sie wenden in der Klinik oder geht das immer erstmal über den Facharzt und dann wird man eingewiesen?
Ja, das gibt ja mehrere Wege. Manchmal kommen sie einfach in die Notaufnahme über die ZNA. Ja, melden sich dort, weil sie nicht mehr weiter können und haben keine andere Lösung. Es gibt die elektiven Aufnahmen.
ZNA ist?
Zentrale Notaufnahme, ja, im Albertinghankenhaus. Mhm. Ja, dann können sie aufgenommen werden, ne, wenn wir Kapazitäten haben. Manchmal ist es auch so, dass wir sagen müssen, wir müssen noch einen Augenblick warten oder es muss über eine andere Station gehen, um auf die Station qualifizierter Entzug zu kommen. Aber es gibt ja mehrere Möglichkeiten. Auch zu sagen, ich merke, ich bin rückfällig geworden und ich möchte wieder aufgenommen werden, dann kann man sich auch anmelden. Sage ich, komme nächste Woche Dienstag, haben wir einen Platz frei, da können Sie kommen.
Aber wenn ich jetzt noch nie bei Ihnen war, also ich merke jetzt, ich glaube, ich krieg's doch nicht mehr alleine in den Griff und also nicht rückfällig werden, sondern ja, ich komme überhaupt das erste Mal, da könnte ich mich auch...
Ja, sie, also direkt. Es besteht ja jedem Menschen frei, über die zentrale Notaufnahme zu kommen. Mhm. Und was wir immer machen, sie kriegen immer, was manchmal ist ja eine stationäre Aufnahme gar nicht nötig. Mhm. Ja, das ist ja, wir versuchen ja auch immer die, sag mal, klein anzufangen. Ne? Reicht vielleicht ein Angebot der psychiatrischen Institutsambulanz, wo man sich melden kann oder wo man vielleicht einen Termin bekommt. Oder wenden Sie sich bitte an die Tagesklinik. Oder ist es die elektive Aufnahme, holen Sie sich Termin, ja, oder wann ist es möglich, sie einfach aufzunehmen.
Sie haben ja auch eine geschlossene psychiatrische Abteilung.
Ja, nicht geschlossen, das ist geschützt. Geschlossen.
Geschützt.
Das hat was auch mit dem Wording zu tun, finde ich, weil geschlossen hört sich schon so negativ an. Ja. Ne? Wir schützen die Patienten in diesem Bereich.
Mhm. Da arbeiten Sie auch?
Ich nicht, sondern meine Kollegen arbeiten dort.
Kollegen.
Ja.
Sie haben ja schon gesagt, auch in der Ausbildung bei jungen Kollegen, da besteht manchmal doch auch Angst oder Respekt vor so einer Station. Hatten Sie schon mal Angst vor Patienten, die dann irgendwie unberechenbar waren, oder sind Sie vielleicht sogar schon mal angegriffen worden? Und falls ja, wie geht man dann damit um?
Also ich habe ja lange auf Krisen- und Akutstationen gearbeitet oder habe in Krisenteams gearbeitet, sogar auch in der Schweiz oder auch in den Forensiken, dass man, ja, da hat man, gab es so ein spezielles Krisenteam, die dann immer in solchen Krisen dann gerufen worden, um dann mit dem Patienten in Kontakt zu treten. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich jetzt Angst hatte, aber ich hatte schon manchmal großen Respekt. Ne? Mhm. Es gab viele Situationen, wo ein Patient aufs Bett ausgestanden ist und der war zwei Köpfe größer als ich und der war nur einen halben Meter vorm Weg. Natürlich gibt es mal solche Situationen, aber grundsätzlich kann ich sagen, dass ich da nicht keine Angst hatte. Und das mein Credo war immer, und das gebe ich auch immer an meine Kollegen und auch an die Schüler weiter, dass das wichtig ist, dass man immer eine Beziehung zu diesem Patienten hat. Ich habe immer erlebt, wenn es zu irgendwelchen Übergriffen kam, dass es oftmals auch Kollegen waren, die nicht gut mit dem Patienten im Kontakt waren. Ja, ich habe immer gute Erfahrungen damit gemacht, jeden Patienten zu kennen, die Diagnose, was ist der Hintergrund, was ist vielleicht eine Geschichte dahinter. Ja, ich habe das immer versucht, ja, den Patienten zu hören, was ist denn eigentlich die Geschichte dahinter, ne, was ist passiert. Und um das einfach auch so ein bisschen zu verstehen. Und dabei habe ich gute Erfahrungen gemacht.
Gibt es denn bei Ihnen im Krankenhaus irgendwie sowas für solche Fälle, so Verhaltensregeln, dass man sagt, weil Sie als Krankenhauspersonal müssen ja auch immer geschützt sein, dass es irgendwie heißt, also wenn da jetzt jemand dich angreift oder es kommt dir jetzt gefährlich vor, dann erstmal den Raum verlassen oder irgendwie, also gibt es da so einen Fahrplan, wie man sich verhält, oder kann man das gar nicht so sagen, weil es ja sehr individuell ist?
Einmal ist es wie individuell, jeder hat ja ein anderes Verständnis, ob er sich bedroht fühlt oder nicht, aber wir bilden unser Personal aus, muss jeder, also jede Berufsgruppe muss da durch, das nennt sich KDM, Krisendeeskalationsmanagement, das machen zwei super Kollegen von uns, die bilden in einem 5-Tage-Seminar oder eher gesagt Training die Mitarbeiter aus, wie es richtig ist, sich in Krisen zum Beispiel zu verhalten. Mhm. Und das ist obligatorisch. Mhm. Ja? Mhm. Und das versuchen wir immer sehr, sehr schnell in dieses Training zu schicken, so nach 2-3 Monaten, wenn die dann bei uns angefangen sind. Mhm. Zusätzlich haben wir ein Personalnotrufsystem, das sieht aus wie ein ganz normales Telefon, da ist ein roter Knopf drauf. Und im Endeffekt muss jeder für sich selber entscheiden, ob er sich jetzt bedroht fühlt oder ob das in der Krise ist. Es muss ja auch nicht immer eine Krise sein. Mhm. Ja. Es kann ja auch sein, da passiert jetzt etwas und da brauche ich einfach Unterstützung. Ja. Und es muss nicht immer Gewalt und Aggression sein, sondern es kann verschiedensten Situationen geben auf Stationen, wo man sich Unterstützung wünscht.
Mhm. Bei psychischen Erkrankungen und Suchterkrankungen ist es ja häufig so, dass die Betroffenen ihr nächstes Umfeld gar nicht mehr so richtig an sich ranlassen, was dann für die Familie auch schwierig ist. Wahrscheinlich, weil die zu nah dran sind dann. Das ist schmerzlich dann für das Umfeld. Oder was sagen Sie, warum ist das so? Und wie schaffen Sie als Pflegekräfte es, dass die Patienten sich Ihnen öffnen?
Das ist eben die Beziehungsarbeit. Und manchmal ist es Geduld. Ein Fall, da hat es ein Jahr gedauert, bis ich verstanden habe, was eigentlich mit ihr los ist. So, das ist jetzt mal ein Beispiel, wo es sehr, sehr lange geht. Ne? Aber man braucht einfach viel Zeit und auch manchmal auch Mühe, Geduld. Mein Vater hat immer gesagt, Geduld und Spucke, ja. Und manchmal ist es auch zäh und mühsam. Und ich habe, also auch meine Kollegen machen immer wieder die Erfahrung, einfach dran zu bleiben, nicht aufzugeben. Und irgendwann kommt einfach vielleicht dieser kleine Klick, dass der Patient sich öffnet, Vertrauen schöpft zu irgendeiner Person. Das muss nicht immer die Bezugspflege sein. Es muss nicht der Arzt sein. Wie gesagt, es kann jede Aufstation sein, wo auf einmal der Zugang zum Patienten stattfindet.
Beziehen Sie dann auch das persönliche Umfeld der Patienten mit ein in die Behandlung, damit dann auch die Menschen, wenn sie entlassen werden, aufgefangen werden, wieder zu Hause von ihrer Familie? Oder von, es geht vielleicht zu weit, ne?
Nee, das geht auf jeden Fall. Auf jeden Fall tun wir das, ne? Das. Wir haben ja oftmals auch junge Heranwachsende, wo dann zum Beispiel auch geschaut wird, dass man ein Familiengespräch stattfindet, um da zu schauen, wie können die Eltern vielleicht nochmal den Heranwachsenden unterstützen oder vielleicht den Ehepartner, ne? Vielleicht Verständnis für die gerade Situation, ne? Zu entwickeln, das findet schon statt, ja.
Als Pflegedienstleiter müssen Sie ja die Fäden im Team zusammenhalten. Wie motivieren Sie Ihr Team in solchen schwierigen Situationen vielleicht auch? Und was ist Ihnen generell besonders wichtig, Ihren Mitarbeitern zu vermitteln?
Also erstmal habe ich das große Privileg, dass ich ein sehr starkes und professionelles Leitungsteam habe. Das sind ja immerhin, ne, 6 Stationsleitungen und deren Stellvertretungen. Und denen versuche ich alles an die Hand zu geben, dass sie ihre Teams auf den Stationen gut führen können. Und auch Mittel zur Verfügung stelle, dass sie mit den Kollegen sehr gut im Kontakt bleiben. Und da machen wir zum Beispiel solche Sachen, dass jedes Team einmal im Jahr zum Beispiel so eine Art Konzepttag hat oder eine Klausurtag, so würde ich das eher beschreiben, wo sie selber ihre Haltung, ihre Arbeit, ihr konzeptionelles Miteinander, pflegerisches oder sagen wir mal pflegetherapeutisches Miteinander nochmal überdenken. Und im Anschluss ist es meistens oft so, dass sie nochmal gemeinsam etwas machen. Und alle anderen Teams sorgen an dem Tag dafür, dass diese Station besetzt ist. Also die können einfach frei raus, können konzeptionell etwas gestalten und sie müssen sich keine Sorgen machen, dass ihre Station nicht versorgt ist. Und ich muss ja, wie gesagt, kann es immer nur wiederholen. Ich bin jetzt schon 30 Jahre dabei, dass ich sehr, sehr glücklich bin, dass ich so eine tolle Stationsleitung habe, die das echt gut machen.
Ja, das wollte ich nämlich auch noch fragen, wieso Sie sich eigentlich fürs Albertin entschieden haben. Sie sind viel rumgekommen, ja, in Ihrem Beruf, haben Sie ja erzählt. Seit 2021 sind Sie jetzt als Pflegedienstleiter im Albertin. Was reizt Sie gerade an dieser Klinik? Was gefällt Ihnen dort gerade so gut? Jetzt haben Sie es eben schon gesagt, dieses Miteinander auf jeden Fall.
Ja, also das Albertin war immer schon so ein bisschen ein Fokus, insbesondere so in den Jahren, weil ich sag das jetzt mal ein bisschen salopp, weil mein Lieblingsoberarzt ins Albertin gegangen ist, mit dem ich lange Zeit auf einer Akutstation zusammengearbeitet habe und ich hatte das immer ein bisschen im Blickfeld. Und das war wirklich so, wie auf dem Sofa, wie so im Film, meine Frau sagte, Mensch, du, da ist eine Stelle frei. So, und ich habe mich beworben, nächsten Tag habe ich einen Anruf bekommen, ich bin zum Bewerbungsgespräch eingeladen worden und da habe ich das erste Mal Alberto Correia kennengelernt. Alberto Correia ist der Pflegedirektor im Albertin Krankenhaus, ja. Und wir haben relativ schnell gemerkt, er weiß, was ich will und was ich mitbringe, ja. Und die Psychiatrie brauchte in dem Moment einfach auch so ein bisschen Unterstützung. Das zweite Match war eben, dass ich in diesem Bewerbungsgespräch schon einige Stationsleitungen kennenlernen konnte, ja. Also da war schon so eine coole Struktur, ja. Man hat sich verstanden, man hat gemerkt, dass haben den gleichen Weg, wir haben die gleiche Haltung, das bringt echt Spaß.
Ja, also ein absoluter Glücksfall in alle Richtungen und hat einfach alles gepasst, ne?
Ja, aber auch das Haus selber, ne? Ich finde, von der Personalabteilung über die Reinigungskraft, also alle, die da sind, ja, man wird begrüßt, es gibt einen kleinen Schnack, wenn man Sorgen hat oder Probleme, kann man hingehen, das wird manchmal auf einem kleinen Dienstweg, was mir besonders gut gefällt, einfach geregelt, ja, oder können wir da nochmal irgendwas machen und das ist ein tolles Miteinander, das ist echt schön.
Schön. Fachkräftemangel ist ja in Pflegeberufen in aller Munde. Ich denke, jeder, der das hört, der sich für den Bereich interessiert, bewirbt sich jetzt sofort beim Albertin. Sie haben das jetzt ja in den schillerndsten Farben hier dargestellt. Aber wie sieht es denn in Ihrem Bereich aus? Ist das da auch so oder haben Sie genügend Bewerber?
Also ich glaube, die Psychiatrie allgemein in Hamburg hat nicht so große Nachwuchsprobleme. Und das haben wir auch nicht. Was wir für ein bisschen Sorge haben, wir haben eben viele junge Bewerberinnen. Ne? Wir haben ja, ich habe Ihnen erzählt, wir haben gerade eine neue Station aufgemacht. Wir haben letztes Jahr die Tagesklinik am Eidelstädter Platz eröffnet, um weitere 10 Plätze auch nochmal erweitert. Und dafür braucht man Personal. Das stand auch zur Verfügung, das haben wir auch gut zusammengekriegt. Aber was man gemerkt hat, ist eben, dass wir relativ viele junge Menschen bekommen haben, ja, die gerade aus der Ausbildung sind, gekommen sind. Da haben wir gar nicht so viel Sorge. Was mir viel mehr Sorge macht, ist die neue generalisierte Ausbildung. Die haben schon sehr, sehr viel an dem theoretischen und praktischen Anteil der Psychiatrie schon gekürzt, ungefähr um die Hälfte. Mhm. Und das merken wir eben bei jungen Menschen, die zu uns kommen, dass viel theoretisches und praktisches Wissen, was eigentlich vorher schon Grundvoraussetzung war, dass wir das jetzt nachholen müssen. Mhm. Und da müssen wir oder steuern wir jetzt schon nach, so mit kleinen Fortbildungen, die wir denen geben, dass wir sie gut einarbeiten in die Prozesse, dass wir nochmal über Krankheitsbilder sprechen, dass wir eine super coole Fehlerkultur haben, hey, und sagen, hey, du darfst Fehler machen, aber du musst es auch sagen. Und dass wir da gut mit denen umgehen, weil jungen Menschen, da fehlt auch noch viel Lebenserfahrung und die, das muss man auch behutsam denen beibringen, weil das schon echt belastender Job ist, den wir da machen.
Ja, aber es ist ja toll, dass sie dann sozusagen intern im Krankenhaus das machen, was eigentlich in der Berufsausbildung ja auch schon geschehen sollte, dass die jungen Leute wirklich auf diesen Berufsalltag und das, was sie da erwartet, vorbereitet werden. Und das ist toll, dass sie das machen, aber ist natürlich auch eine ganz schöne Anstrengung. Also und auch natürlich für die Klinik kostenmäßig, personell und so. Das ist ja nochmal eine weitere Baustelle, die sie da haben. Ne? Aber natürlich absolut sinnvoll und toll, dass sie das machen.
Ja, absolut. Finde ich eben auch. Und ich wie gesagt, es wird ja evaluiert, die generalisierte Ausbildung. Ich hoffe, dass sich da 25 was tut. Ja, also wir melden das ja auch, was wir uns wünschen würden. Es betrifft ja nicht nur die Psychiatrie, das betrifft auch die Kinderkrankenschwestern und so, ja. Da ist ja auch viel zusammengestaucht worden, muss man ganz ehrlich zu sagen. Und das sollten die echt nochmal überdenken. Weil es fehlt. Wenn die fertig sind nach 3 Jahren, ja, dann kommen die da an am 1.1. und so mach und so. Das geht einfach nicht. Das ging vorher schon nicht, aber jetzt geht es noch weniger. Wir brauchen einfach, die brauchen viel Zeit, um sich in diese Materie einzuarbeiten.
Herr Christiansen, wenn uns gerade jemand zuhört, der jetzt denkt, ich glaube, ich habe ein Problem und meine Psyche könnte professionelle Hilfe gebrauchen, sich aber bisher nicht getraut hat, sich die zu holen. Wie ermutigen Sie diese Menschen jetzt hier?
Ja, es gibt ja kleine Schritte, ne? Man muss ja nicht immer gleich in die Notaufnahme. Es gibt Hilfetelefone. Vielleicht auch sich mit einem vertrauten Menschen darüber unterhalten, ja, und ihn vielleicht zu bitten, mit ihm gemeinsam eine Klinik aufzusuchen. Und ich finde es immer wichtig, es braucht keine Angst zu haben, in die Psychiatrie zu kommen. Wirklich nicht, ne? Weil dort wirklich tolle und professionelle Menschen arbeiten. Und die tun ihr Bestes. Manchmal stellt man sich das viel, viel schneller vor. Aber ich finde, einmal den ersten Schritt zu machen, vielleicht auch mal das Hilfetelefon oder das Sorgentelefon anzurufen, ist schon ein erster Schritt. Und die geben dann vielleicht den Wink, wo man einfach hingehen kann.
Ich glaube auf jeden Fall, jeder, der bei Ihnen landet, hat großes Glück. Also ich bewundere Ihre Arbeit sehr und Ihre Art und Weise und das Herzblut, mit dem Sie da rangehen. Sven Christiansen, herzlichen Dank Ihnen für die sehr spannenden Einblicke in Ihren Beruf und die Denkanstöße, die Sie uns für den Umgang mit psychisch erkrankten Menschen mit auf den Weg gegeben haben heute.
Ja, vielen Dank. Hat mir sehr gefallen.
Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ebenfalls herzlichen Dank dafür, dass Sie diesem Podcast Ihre Aufmerksamkeit geschenkt haben. Wir freuen uns, wenn Sie es wieder tun.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.